Ich grüße euch im Namen Jesus und ich danke euch für die Zeit der Gemeinschaft, die wir miteinander haben. Und auch danke ich euch für die Einladung, dass wir gemeinsam die Situation unserer Brüder und Schwestern betrachten, die in der Bedrängnis sind. Und ich darf das schon gleich am Anfang sagen, die Bedrängnis der Christen weltweit nimmt Jahr für Jahr zu. Open Doors ist euch, denke ich, nicht unbekannt. So von daher erhaltet ihr auch schon die eine oder andere Information zur Situation der verfolgten und diskriminierten Christen weltweit. Und ich möchte euch heute in einige Situationen mit hineinnehmen, damit wir verstehen, was momentan geschieht und damit wir auch verstehen, wo wir uns einordnen müssen und was Jesus von uns erwartet. Er erwartet nicht von uns, dass wir uns in unserem geistlichen Leben darin erschöpfen, dass wir uns am Samstagvormittag zum Gottesdienst treffen. Sondern er hat uns als Gemeinde in die Welt gestellt, damit wir für ihn die Stimme Gottes sind, der Errettung, der Heilung und der Befreiung für all die vielen Milliarden von Menschen, die draußen sind und Jesus nicht kennen. Und es wird höchste Zeit. Es wird höchste Zeit, dass wir uns gerade an dem Beispiel unserer Brüder und Schwestern in Sri Lanka, in Indien, in Vietnam, in Nigeria, in Ägypten, in Nordkorea, in Saudi-Arabien, in Eritrea, in Äthiopien, im Jemen, in Pakistan, in Afghanistan, in China, in so vielen anderen Ländern, dass wir von ihnen hören, aber auch lernen. Und deswegen bin ich heute Morgen gekommen, um euch zu dienen, um euch mit dem Wort Gottes zu dienen, damit wir uns richtig ausrichten. Denn die Zeit ist wenig. Ich habe die Predigt bewusst überschrieben mit diesem Wort von Jesus, das er an Petrus richtet. Ich aber habe für dich gebetet. Man kann sagen, Gott sei Dank. Sonst wäre es mit Petrus ziemlich schlecht ausgegangen. Und Gott sei Dank können wir auch sagen für uns, dass er für uns betet und egal wie es dir geht. Und wenn du auch meinst, du bist jetzt in einer Situation, wo dein Glaube so klein geworden ist und die Umstände so groß geworden sind und unmöglich erscheinen, dann denk daran, Jesus sagt zu dir, ich aber habe für dich gebetet. Ich erinnere mich, vor ein paar Monaten hat mich meine Tochter angerufen, die ist verheiratet. Und dann hat sie gesagt, Papa, mein Mann hat seine Arbeit verloren. Und dann haben wir ein bisschen drüber gesprochen, über die Situation, habe ich gesagt, ich konnte gerade nicht, lass uns nochmal heute Abend telefonieren. Und dann hat sie am Abend eben nochmal angerufen und dann habe ich zu ihr gesagt, Johanna, ich aber habe für dich gebetet. Und das war für sie so eine Erleichterung. Der Papa hat für sie gebetet, wie schön. Neben dem Emotionalen, was dazukommt, aber auch, sie sagt, der Papa, der kennt Jesus und der weiß was über den Glauben und der weiß, wie man betet und der kennt die Verheißungen Gottes und so. Und das hat sie alles dann sehr, sehr gestärkt und tatsächlich kam auch die Antwort Gottes sehr schnell. Ich aber habe für dich gebetet und wenn Jesus für uns betet, wie viel mehr braucht es, dass wir auch unseren Brüdern und Schwestern in Bedrängnis sagen können, ich aber habe für dich gebetet. Und damit wir für sie beten können, ist es wichtig, dass wir von ihnen hören, dass wir wissen, wie es ihnen geht. Und deswegen will ich euch gleich zu Beginn hier meiner kleinen kurzen Predigt unseren Gebetskalender vorstellen. Ich bin ja jeden Sabbat oder Sonntag in einer anderen Gemeinde. Von daher bin ich mit dem geistlichen Leben unserer lieben Brüder und Schwestern im Bayernland ziemlich gut vertraut. Und ich weiß auch, dass da manches nicht so gut läuft, wie es sollte. Und ganz besonders das Gebet. Ich möchte euch sehr ermutigen, euch unbedingt diesen Gebetskalender von Open Doors zuzulegen. Wir beten nämlich sehr gerne allgemein. So, wenn wir dann heute hören, wie es unseren Brüdern und Schwestern geht in Vietnam und China und anderen Ländern, dann sind wir eventuell in unseren Herzen hoffentlich angesprochen und sagen, von heute an aber will ich für meine Glaubensgeschwister beten. Das halten wir dann ungefähr 5 Tage durch. Das sind schon die Fortschrittlichen, okay? Die nicht so Fortschrittlichen, weniger als 5 Tage. Und meistens beten wir, Herr Jesus, irgendwas in dieser Art. Herr Jesus, bitte sorge du für unsere Brüder und Schwestern, hilf ihnen auf. Und dann beten wir sowas Allgemeines. Und ich möchte euch mal ganz ehrlich fragen. Können wir das denn? Können wir das denn, dass wir alle verfolgten Christen auf der ganzen Welt in unser Gebet und in unser Herz mit hineinnehmen und so für sie im Gebet eintreten? Ich weiß es nicht, ganz ehrlich. Aber ich weiß eines, ich kann immer für mindestens einen Menschen beten. Der Gründer von Open Doors, Bruder Andrew, er sagte, ich wünsche mir sehr, dass jeder verfolgte Christ einen Bruder oder eine Schwester neben sich hat, die für ihn oder für sie betet. Und damit wir für sie beten können, haben wir bei Open Doors diesen Gebetskalender entwickelt. Der wird alle 4 Wochen verschickt. Der ist in diesem kleinen Heft da drin und der ist da eingeheftet. Hier habe ich draußen auf dem Büchertisch und da ist jeden Tag ein Gebetsanliegen. Jeden Tag ein anderes Land und das Gebetsanliegen ist so kurz, dass man es in 30 Sekunden gelesen hat. Ich lese das mal für heute vor. China. Am 1. März traten neue Internetgesetze in Kraft und die Auswirkungen werden für Christen nun spürbar. Da sage ich was dazu. Eine bekannte christliche Website musste schon eingestellt werden, die Betreiber anderer Seiten wurden verwarnt. Bereits die Erwähnung des Wortes Evangelium im Internet ist riskant. Beten wir für Gottes Führung inmitten der ständig steigenden Überwachung. Wir haben eine konkrete Situation, da ist ein neues Gesetz. Die Pastoren und Gemeinden sind jetzt herausgefordert, sie können im Internet nicht mehr über ihren Glauben so kommunizieren, wie sie eigentlich möchten. Ich will es noch etwas konkreter machen. Das neue Gesetz in China vom 1. März bedeutet, dass du nur noch mit einer besonderen staatlichen Lizenz die Erlaubnis hast, religiöse Inhalte zu veröffentlichen. Also zum Beispiel, wie ihr das von der Gemeinde her habt, eine eigene Website zu betreiben, das geht nur, wenn ihr eine staatliche Lizenz habt. Staatliche Lizenzen erhalten nur Gemeinden, die regierungskonform sind. Und jede Gemeinde wird genau geprüft, ob sie regierungskonform ist. Du kannst auch nicht mehr als Gemeinde einfach dann deinen Gottesdienst oder Hauskreis oder einfach auch nur ein christliches Gebetstreffen irgendwie online streamen, dass man sich übers Internet trifft, über Zoom oder Teams oder die vielen anderen Möglichkeiten. Dafür brauchst du eine besondere Lizenz. Du kannst auch nicht einfach irgendetwas kommentieren im Internet mit einem Bibelspruch oder mit einem frommen Gedanken oder mit irgendeinem Hinweis auf Jesus Christus. Dafür brauchst du eine Lizenz. Alles, was irgendwie mit religiösen Inhalten zu tun hat, ist nur noch möglich mit einer Lizenz. Vielleicht sagst du, okay, ich mache das dann halt einfach mal so ohne Lizenz. Ja, genau. Ist ja mal eine gute Idee, ne? Und man muss ja Gott mehr gehorchen als den Menschen. denken wir, und das ist auch richtig, weil es ja in der Bibel steht. Aber du wirst sehr schnell ausfindig gemacht und dann schalten sie ganz schlicht und einfach deine Facebook-Seite, dein Twitter-Account, was auch immer du benutzt, das wird einfach abgeschaltet. Kleines Beispiel dafür, ich habe das auch bei euch gesehen heute Morgen in unserem kleinen Gesprächskreis hier, so manche, die lesen die Bibel übers Handy. Ist eine feine Sache. Und gerade in China ist das sehr verbreitet. Ich sehe jetzt unsere zwei Geschwister aus China. Ich denke, ihr versteht mich auch ein bisschen. So, da ist das auch ganz normal, dass viele chinesische Christen, sie haben ihre Bibel auf dem Handy. Bereits im Jahr 2018 war es so, dass die chinesische Regierung festgelegt hat, bestimmt hat, dass man die Bibel als Buch im Land nicht mehr kaufen kann. Auch nicht über Online, Amazon oder irgendwelche sonstigen Online-Dienste. Du kannst die Bibel nicht mehr kaufen in China als Buch, nur noch an einer einzigen Stelle. Und an dieser Stelle, wenn du das als Buch kaufst, wirst du natürlich registriert. Und darum geht es ja letztendlich. Es ist die Auseinandersetzung von zwei Machtblöcken in China. Wer ist Herr? Xi Jinping oder Jesus? Und wer Jesus über Xi Jinping setzt, der wird Schwierigkeiten haben, massive Schwierigkeiten. So, 2018 wurde die Bibel als Buch zum Kauf nicht mehr, darf nicht mehr angeboten werden, nur noch über einen Laden. So, und jetzt seit mehreren Monaten, bereits vor Einführung des neuen Internetgesetzes, ist es so, dass die Regierung ganz einfach Bibel-Apps abgeschaltet hat. So, das heißt, die, die ihre Bibel auf dem Handy haben, die haben plötzlich keinen Zugang mehr zu ihrer Bibel-App. Sie können die Bibel nicht mehr lesen. Pastoren aus China haben uns geschrieben, wir sind dankbar für jedes christliche Buch, das wir im Bücherschrank haben, denn das können wir mal unseren Kindern und Enkelkindern weiter oder Freunden eben weitergeben. Viele christliche Inhalte findest du gar nicht mehr im Internet. Und das ist nur ein Teil der Maßnahmen, die China jetzt jüngst beschlossen hat. In den letzten Jahren wurden so viele neue Maßnahmen im Bereich Religionsregulierung festgelegt. Zum Beispiel eben, dass Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahre dürfen keine christlichen Veranstaltungen mehr besuchen. So, die Gemeinde muss draußen vor der Tür, vor der Kirchentür ein Schild aufstellen, wo drauf steht, Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren ist der Zutritt verboten. Wir kennen das eigentlich von anderen Einrichtungen. So, das ist jetzt die Gemeinde. Das heißt, auch die Eltern zu Hause, viele Eltern machen das natürlich weiterhin, aber im Prinzip ist es ihnen nicht gestattet, ihre Kinder im christlichen Glauben zu erziehen. Das heißt, eine ganze Generation wird abgeschnitten von der Wahrheit, die wir in Gottes Wort finden. Und wir sehen ja auch anhand der letzten Auseinandersetzungen oder dem, was wir in den Medien verfolgen, ob Putin oder Erdogan oder Xi Jinping oder eben andere Staatenlenker, wo man sich erdreistet, in aller Öffentlichkeit Lügen von sich zu geben, wo eigentlich jeder auch sofort erkennt, das sind Lügen, die hier gesprochen werden und wo man sich sagt, aber jeder müsste doch erkennen, was die Wahrheit ist. Es ist die Auseinandersetzung zwischen Lüge und Wahrheit, ein Kampf um die Herzen der Menschen. Und um das auch in aller Gründlichkeit bewerkstelligen zu können, hat die Kommunistische Partei in China entschieden, eine neue Bibelübersetzung zu veröffentlichen. Das heißt, die Bibel wird umgeschrieben nach sozialistischen Inhalten. Die Bibel muss dann übereinstimmen mit sozialistischer Doktrin und alle Pastoren von allen Kirchen, wir haben ja in China etwa 100 Millionen Christen, also ganz grob. Davon sind 30% in staatlich registrierten Kirchen und 70% in staatlich nicht registrierten Kirchen. Das Ziel der Regierung in China ist, alle Christen in staatlich registrierten Kirchen einzugliedern. Aber egal, ob staatlich registriert oder nicht registriert, alle Pastoren und Pfarrer und Geistliche wurden verpflichtet, dass sie die sozialistischen Lehren in ihren Kirchen und Gottesdiensten hochhalten und propagieren. Nach der Pandemie, viele Kirchen wurden ja geschlossen während der Pandemie, nach der Pandemie durften Kirchen nur dann öffnen, wenn sie im Eröffnungsgottesdienst die Wohltaten der kommunistischen chinesischen Regierung gepriesen haben, dann durften sie weiter. Ihr sagt, China ist weit weg? Mitnichten. Und natürlich verstehen wir, was das bedeutet für die Gemeinden, wenn eben die Kinder nicht mehr an den Gottesdiensten teilnehmen dürfen oder an Veranstaltungen teilnehmen dürfen, wenn alle Gemeinden eine Aufforderung von der Regierung erhalten, in jedem Gottesdienstraum müssen Kameras angebracht werden, vorne im Altarraum, sodass jeder, der diesen Gottesdienstraum betritt und alles, was gesprochen wird im Gottesdienst, alles wird aufgenommen, alles wird aufgezeichnet, so es wird ganz genau mitverfolgt, wer wann wohin hingeht, wer sich mit wem trifft. Und das, was wir so kennen als Untergrundgemeinden oder eben Hauskirchen, die nicht registrierten Kirchen, auch das ist eben so nicht mehr einfach möglich wie noch vor 10 oder 20 Jahren. Handys können nachverfolgt werden, Bewegungsabläufe können nachverfolgt werden, Bewegungsprofile können erstellt werden. So von daher, es ist eine sehr herausfordernde Zeit für die Christen in China, wie sie sich jetzt neu organisieren. Wir haben von mehreren großen Kirchen gehört, dass sie ihre Sonntaggottesdienste eingestellt haben und dass sie keine großen Versammlungen mehr haben, sondern sich nur noch als kleine Gruppen treffen. Und wir müssen uns überlegen, was wird das für uns bedeuten? Warum als kleine Gruppen? Weil es dann eben wesentlich einfacher ist, sich zu treffen und natürlich auch wesentlich einfacher zu erkennen, wenn eine neue Person dazustößt, die man noch nicht kennt. Könnte ja ein Mitarbeiter von der Staatssicherheit sein. So, und dann kann man den ja fragen, wer bist jetzt du? Erzähl doch mal, wie kamst du denn zu Jesus? So, und dann hören wir ein bisschen von dieser Person, zum Beispiel. Aber auch wenn der Leiter von so einer Hauskirche verhaftet wird, dann sind vielleicht 10 oder 15 Personen betroffen und so ein Leiter von einer kleineren Gruppe kann leichter ersetzt werden als der Leiter von einer großen Gruppe. Das ist mal so ein kleiner Einblick nach China. In vielen Berufsgruppen ist es bereits so, dass Mitarbeitern, ich nehme jetzt mal die Lehrer, Lehrer haben ein Formular erhalten von der kommunistischen Partei oder von der Regierung, wie du willst. Ups, das verselbstständigt sich hier. Da gehen wir nochmal zurück. Haben ein Formular erhalten von der Regierung, wo sie darin angeben müssen, ob sie Anhänger in China, Anhänger eines Kultes sind. Also Kult, das ist Anhänger einer Religion, das ist nur die offizielle Bezeichnung. So, und wenn du Anhänger eines Kultes bist, kannst du nicht mehr länger Lehrer sein. Das heißt, wenn du angibst, ich bin Christ, das heißt, du musst dich entscheiden. Entweder gibst du an, ich bin Christ, dann kannst du nicht mehr länger Lehrer sein. Oder Rentner, die staatliche Unterstützung halten. In mehreren Provinzen haben wir Berichte erhalten, dass sie besucht werden von Mitarbeitern der Religionsbehörde, die zu ihnen nach Hause kommen. Dann schauen die sich zu Hause um und sagen, was ist mit dem Kreuz da an der Wand? Und was ist mit der Bibel hier? Nehmen wir alles mit. Und die Rentner protestieren natürlich. Und dann werden sie gefragt von den Mitarbeitern der Staatsbehörde, wer ist denn dein Versorger? Und die Christen sagen, Jesus ist mein Versorger. Und dann sagt die Staatssicherheit, wenn Jesus dein Versorger ist, dann soll er dich mal schön weiter versorgen, denn wenn du weiter an deinem Glauben an Jesus Christus festhältst, dann wirst du in Zukunft keine staatliche Rente mehr erhalten. Dein Versorger ist Xi Jinping und die Kommunistische Partei. Und wenn du in Zukunft deine Bitten richtest um Hilfe an irgendjemand, erinnert euch das an was in der Bibel? Dann richte deine Bitten an Xi Jinping. Die Kommunistische Partei sorgt für dich. Wenn du aber unbedingt daran festhalten willst, dass Jesus dein Versorger ist und dass du ihm dienen willst, Wir werden wiederkommen in 2 oder 3 Wochen und werden dich besuchen, wenn wir wieder christliche Gegenstände in deiner Wohnung finden und wenn wir merken, dass du weiter Anhänger des Kultes bist, dann wird deine staatliche Rente zuerst reduziert und dann komplett gestrichen. Das heißt, es ist eine existenzielle Frage. Und du musst dich entscheiden. Jesus oder die Kommunistische Partei. Und wenn ihr denkt, das ist weit weg, nein, das ist es nicht. Jetzt haben wir all das gehört und genau deshalb habe ich diesen Bibelvers hier ausgewählt. Werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Mich hat die Formulierung angesprochen, die fand ich so bemerkenswert. Das ist eine Ameise gewesen. Wer wird denn seine Zuversicht wegwerfen? Was ist das denn für eine Formulierung? Dass man vielleicht seine Zuversicht verliert im Kampfgetümmel oder durch Entmutigung oder durch sonst, aber dass man die Zuversicht wegwirft? Aber genau das ist das, was hier uns der Schreiber vom Hebräerbrief sagen möchte. Du hast das vielleicht gar nicht gemerkt. Du hast deine Zuversicht weggeworfen. Und deswegen muss er sie ermahnen, werft eure Zuversicht nicht weg. Man möchte meinen, niemand hat doch so eine Ermahnung nötig. Aber doch, offensichtlich. Und er führt dann weiter aus, denn Ausharren habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, nachdem die Verheißung davontragt. Was ist Ausharren? Ausharren ist eine bewusste geistliche Entscheidung, in einer für mich nachteiligen Situation zu bleiben, aus Glaubensgründen, weil Gott einen Plan hat in dieser Situation. Und ich mache das mal jetzt sehr deutlich und praktisch anhand von einigen Beispielen. Das ist eine von mehreren iranischen Christinnen und Christen, die in den letzten Monaten verhaftet wurden. Fariba heißt die junge Frau hier. Sie muss für 2 Jahre ins Gefängnis. Sie ist eine ehemalige Muslima. Im Iran ist es verboten, den Islam zu verlassen. Man kann dafür mit dem Tod bestraft werden. So, deswegen fliehen auch manche Christen nach Deutschland. Unsere Behörden in Deutschland wiederum bezweifeln, dass die tatsächlich Christen sind, weil sie sagen, für dich gibt es doch gar keine Bedrohung im Iran, sagen unsere deutschen Behörden, obwohl man dort mit dem Tod bestraft werden kann, wenn man den Islam verlässt, wo wir einfach merken, Dinge, die sehr offensichtlich sind, die erschließen sich bei uns in manchen Fällen den Behörden und den Regierenden nicht, wo man nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen kann, aber das nützt ja alles nicht. Ich wiederhole, werft nun, eure Zuversicht nicht weg. Ja, wir haben viele hoffnungslose Situationen. Ja, wir haben enorme Herausforderungen. Ja, das ist wahrscheinlich noch nicht das Ende der Herausforderungen. Und genau deshalb müssen wir betonen, werft nun eure Zuversicht nicht weg. Die eine große... Dankeschön. Zwei sind noch wach. Eine große Belohnung hat. Du musst dich immer wieder erinnern an diese Belohnung. Hebräer 11, 6, da heißt es, denn wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass er ist und dass er ein Belohner derer ist, die ihn suchen. Gott ist immer ein Belohner. Er ist immer ein Belohner. Er ist nicht aus darauf, dich zu bestrafen, so wie manche Christen das ihr ganzes Leben lang mit sich spazieren tragen. Die Strafe heißt über Jesus, Jesaja 53, die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Amen. Das steht geschrieben. Bitte lasst uns beten für Fariba. 2 Jahre als Frau im iranischen Gefängnis ist sehr hart. Und sie sagt, bitte betet für mich, dass ich im Gefängnis genauso mutig bin wie außerhalb vom Gefängnis. Und sie sagt, ich bin ins Gefängnis gekommen, weil Gott will, dass ich dort eine Gemeinde gründe. Das ist Ausharren. Eine geistliche Entscheidung zu treffen, mein persönlicher Nachteil, aber es ist wichtig für Gottes Reich. Vietnam, das sind typische Verfolgungssituationen. Die Familie von Moos kam 2018 zum Glauben an Jesus. Sie waren die ersten Christen dort im Dorf in Vietnam. Ich denke, wir müssten uns mal einfach 5 Minuten Zeit nehmen und uns vorstellen, was das bedeutet, wenn du in so einer Kultur in Vietnam, ländliche Kultur, Geisterglaube, Ahnenkult, Buddhismus, andere Religionen, die mit hineinspielen, was es bedeutet, wenn du der erste Christ in diesem Dorf bist. Die Anfeindungen waren zahlreich, mit Gewalt, mit allem, was dazugehört. Und Moos hat sich nicht aufhalten lassen, seine ganze Familie kam zum Glauben. Schließlich haben ihn die Dorfältesten bedroht, er würde das Dorf, die Dorfgemeinschaft verraten, die Geister gegen das Dorf aufbringen und die Regierung gegen das Dorf aufbringen. Man hat ihnen Gewalt angedroht und schließlich haben sie sein Haus niedergebrannt. Das geschah, nachdem er dann weiter gepredigt hat, nach den Drohungen und 10 Familien im Dorf sich Jesus zugewandt haben. Und dann haben die Dorfältesten beschlossen, sein Haus zu zerstören und ihn als und seine Familie zu vertreiben. Aus Vietnam möchte ich euch auch berichten von Pastor Daniel. Pastor Daniel musste für 3 Jahre in Haft wegen Verkündigung des Evangeliums. Und davon war er 6 Monate in Einzelhaft mit schwerer Folter. Ich will nicht ins Detail gehen. Und er hat dann berichtet, nachdem er wieder aus dem Gefängnis freikam, ich weiß, dass Gott einen guten Plan hat. Er hat mich ins Gefängnis geschickt, um dort sein Wort zu verkünden und damit ich ein starker Kämpfer werde. In den 3 Jahren, wo er im Gefängnis war, kamen mehr als 200 Menschen zum Glauben an Jesus. Und er hat dann, nachdem er wieder frei kam aus dem Gefängnis und wieder reisen konnte in seiner Region, wo er herkam, hat er festgestellt, alle, die mit ihm inhaftiert waren und die jetzt zurück waren in ihren Dörfern, in all diesen Dörfern waren in der Zwischenzeit neue Gemeinden gegründet worden. Von denen, die er im Gefängnis getroffen hat. Ja, die Schwierigkeiten sind groß und zahlreich und auch übermenschlich oder menschlich nicht zu bewältigen. Es ist immer wichtig, worauf wir schauen. Schauen wir auf die Umstände oder schauen wir auf die Zusagen Gottes? Und ich denke, die Pandemie hat uns zumindest eines gelehrt, dass wir, obwohl wir doch technisch so fortgeschritten sind und alle zusammen so klug sind, dass wir trotzdem bei so einem kleinen Virus mächtig in die Knie gehen. Und es ist vielleicht wichtig, dann auch in der Situation zu beachten, dass viele begonnen haben, sich mit den Umständen zu beschäftigen. Auch viele Christen haben begonnen, sich mit den Umständen zu beschäftigen. Und ich muss sagen, wenn ich an unsere Brüder und Schwestern denke, in Laos oder in Bangladesch oder in den vielen anderen Ländern, ich denke gerade an einen Satz von einem Pastor aus dem Libanon, der uns geschrieben hat, und er hat Folgendes geschrieben: Wir Christen in der Verfolgung sind nicht der Versuchung, nein, wir Christen in der Verfolgung sind nicht der Täuschung erlegen, dass diese Welt ein für uns freundlicher Ort ist. Und ich denke, wir Christen hier im Westen, wir haben uns eigentlich unser Leben sehr schön eingerichtet und die Welt ist doch ein sehr freundlicher Ort für uns geworden. Und das soll sie bitte auch sehr schnell wieder werden und bleiben. Ja? Und wir sehen hier einen enormen Konflikt und in so einer Situation der Pandemie wird dieser Konflikt dann offenbar, weil manche sich falsch orientiert haben. Die Umstände sind nicht unser Problem. Hör auf, gegen die Umstände zu kämpfen. Und ich sage was ganz Banales und Einfaches jetzt, das viele von uns wahrscheinlich schon mal praktiziert haben und dennoch möchte ich euch das heute Morgen wieder mitgeben. Lege dein Leben in Gottes Hand. Das klingt so einfach und doch ist es so wichtig und das hat was mit den Umständen zu tun. Ich will das mal deutlich machen anhand eines Beispiels einer Pastorin aus China. Diese Pastorin wurde verhaftet und ins Gefängnis geworfen. Und das war für sie eine Tragödie, weil sie hatte ja draußen eine Kirchengemeinde zu versorgen. Und sie sagte, Herr, was willst du von mir? Warum bin ich jetzt im Gefängnis? Ich wäre draußen viel nützlicher, meine Gemeinde braucht mich. Gerade jetzt, in der Zeit, wo die Verfolgung wieder da ist, braucht mich meine Gemeinde. Und sie war innerlich aufgebracht, wegen dieser schrecklichen Umstände. Und sie dachte, wenn sie die Umstände mal los ist, dann ist alles wieder gut. Und dann hat sie gebetet. Ich aber habe für dich gebetet, möchte euch dieses Wort Gottes in Erinnerung rufen. Solche Menschen, die im Gefängnis sind, brauchen unser Gebet. Die Fariba aus dem Iran braucht unser Gebet. In China sitzen momentan viele Christen im Gefängnis. Weit mehr als 1000, weil sie nicht regierungskonform sind. Die wissen auch, dass heute Schabbat ist. Und morgen Sonntag ist und sie heben ihre Augen zum Himmel und sagen, Herr, wie lange noch? So, und da war also diese Pastorin im Gefängnis und sie hat gebetet und sagte, Jesus, was willst du von mir hier? Und dann hatte sie einen Gedanken, nur einen Gedanken. Ich möchte euch sehr ermutigen, euch der Führung Gottes auszuliefern. Gott spricht am häufigsten zu uns durch unsere Gedanken. Aber wir schieben das meistens zur Seite und sagen, das sind ja meine Gedanken. Gott ist wohl in der Lage, durch deine Gedanken durch dich zu sprechen. Bitte tu das nicht zur Seite. Er ist dir näher als deine Halsschlagader. Er will zu dir sprechen. Er braucht deinen Dienst hier für die Menschen draußen, die verloren sind. Er liebt dich. Und er liebt die Menschen, die da draußen sind. Und er will eigentlich alle zu sich ziehen. Und da ist also diese Pastorin im Gefängnis und sie sagt, Jesus, was willst du von mir? Und dann kam dieser Gedanke, es war nur ein Gedanke. Und der Gedanke sagte, lass dich zum Toilettenreinigungsdienst einteilen. Würden wir uns alle sofort freiwillig melden. Oder nicht? Im chinesischen Gefängnis, das ist unangenehm. Als sie nach einiger Zeit wieder aus dem Gefängnis rauskam, hat sie Folgendes berichtet. Sie war eine von diesen Christinnen, die manchen von uns lästig sind. Sie war eine von diesen Christinnen, die die ganze Zeit irgendwie singen oder summen. Immer irgendwie ein Lied auf den Lippen. Manche solche Geschwister sind uns ja irgendwie etwas aufdringlich in ihrer Frömmlichkeit. Ne? Oder die gleich für alles beten müssen. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott, sagt man doch hier in Deutschland so. Und so eine Theologie praktizieren wir dann manchmal auch. Nee, zuerst beten, möchte ich euch empfehlen. bet erst mal und dann fang an zu arbeiten. Ja, wenn wir arbeiten, arbeiten wir. Wenn wir beten, arbeitet Gott. Und das ist wichtiger. Okay, also gib Gott dein Anliegen. Als sie rauskam aus dem Gefängnis, also sie hat immer gesungen, während sie in die Zellen gegangen ist und dort diese Abortlöcher praktisch gereinigt hat, in diesem großen Gestank. Sie sagt, ich kann euch nicht sagen, mit wie vielen Menschen ich beten konnte im Gefängnis. Ich weiß nicht, wie viele zum Glauben an Jesus kamen. Weil Gott mir eine Tür aufgetan hat, sie hatte Zugang zu jeder Zelle, weil sie ja jede Zelle reinigen musste, denn die Toilette reinigen musste. Das sind Gottes Wege. Hätte sie auf die Umstände geschaut und mit den Umständen gehadert, deswegen habe ich gesagt, leg dein Leben in Gottes Hand. Hör auf, gegen die Umstände zu kämpfen. Die Umstände sind nicht dein Problem. Amen. Gebet. Ein Bild aus Charkiw, wo unsere Geschwister sich jeden Morgen treffen, das ist eine kleine Gruppe, jeden Morgen um 5.30 Uhr treffen zum gemeinsamen Gebet, bei jedem Wetter. Und der Bruder Ivan hat uns erzählt, wir müssen verstehen, wenn wir niederknien und beten, geschehen große Dinge. Amen. Und es geht nicht darum, dass wir eine halbe Stunde beten oder eine Stunde beten. Dieser Gebetskalender, Gebetsanliegen 30, hast du in einer Minute gelesen oder weniger. Und dann betest du eine Minute für das, was du gelesen hast, für die Geschwister in China oder für einen Pastor in Indien, dessen Gemeinde zerstört wurde, oder für eine Familie in Vietnam, die aus dem Dorf vertrieben wurde, wo das Haus niedergebrannt wurde, wie wir heute gehört haben. Du betest für diese eine Situation. So erfährst du, wie es deinen Geschwistern geht und du nimmst Verbindung auf zu deinen Geschwistern. Wir brauchen diese Verbindung zu unseren Geschwistern. Und diese Verbindung, die stellen wir im Gebet her. Wenn du den Gebetskalender, den kannst du kostenlos bestellen, habe ich draußen liegen. Kommt jeden Monat, das heißt die Gebetsanliegen sind ganz frisch, 4, 5, 6 Wochen alt. Und dann betest du dafür. Lass es dir nach Hause schicken, kannst du dich eintragen, wie gesagt, kostenlos. Ich muss zum Abschluss kommen, aus Zeitgründen. China habe ich schon ein bisschen was gesagt. Ich gehe ganz kurz noch auf Nigeria und ein weiteres Land ein. Nigeria auf Rang 7 im Weltverfolgungsindex. Das ist die Agnes, die wie tausende von anderen Mädchen und Frauen in Nigeria jedes Jahr entführt werden, zwangsislamisiert werden. Ich habe eine junge Christin getroffen, hier in Kaufbeuren aus Nigeria. Und ich habe über Nigeria gesprochen. Ich kannte ihr Schicksal nicht. Und sie sagte, ich erzähle euch erstmal, was die Agnes erlebt hat. Die Agnes wurde mit zwei ihrer Freundinnen entführt von muslimischen Fulani, Viehhirten. Wurde entführt, wurde dann unter Druck gesetzt, sie soll den Islam annehmen. Und sie wurde dann einem dieser Fulani-Kämpfer, wurde sie zur Nebenfrau gegeben. Und als sie eine andere Nebenfrau gesprochen hat, sagte die zu ihr, ich bin auch Christin, aber ich tue so, als wäre ich Muslima, sonst schneiden sie mir den Kopf ab. Und die Agnes sagte, das haben sie mir auch angedroht, entweder ich nehme den Islam an, oder ich bin tot. Ihre zwei Freundinnen sind gestorben. Sie kam frei nach einiger Zeit und sie hat uns berichtet, ich bin die Einzige, die noch lebt von meinen Freundinnen. Die anderen beiden wurden ermordet. Und das ist ihr Glaubensbekenntnis. Gott wird uns nie im Stich lassen. Auch wenn es Leid und Verfolgung gibt, wird Gott uns nie verlassen. Und mein Gebetsanliegen, das ich euch weitergeben möchte, betet für alle die Mädchen und Frauen, die in Gefangenschaft sind. Ihr müsst wissen, Nigeria ist das Land, in dem im letzten Jahr die meisten Christen weltweit ermordet wurden. Alleine in Nigeria wurden mehr Christen ermordet als in allen Ländern der ganzen Welt zusammen. Satan hasst die Gemeinde in Nigeria, weil sie so viele Missionare aussendet. Die Gemeinde in Nigeria haben Missionare in mehr als 180 Ländern. Und die Leiter der afrikanischen Länder, die muslimischen Leiter, haben sich zusammengetan, haben eine Konferenz gehalten vor mehreren Jahren und haben darin ein Gelübde geschworen und sich darin eins gemacht und gesagt, Afrika wird der erste rein islamische Kontinent werden. So, von daher sehen wir, es geht um einen geistlichen Kampf. Die Gemeinde Jesu soll ausgelöscht werden. Die Stimme des Evangeliums soll zum Schweigen gebracht werden. Das ist der Grund für Christenverfolgung. Es soll niemand mehr gerettet werden. Es soll kein Evangelium mehr geben in diesen Ländern. Natürlich auch in Pakistan oder Iran oder in vielen anderen Ländern, wo es Christenverfolgung gibt. Das ist das Ziel vom Feind des Evangeliums, die Stimme des Evangeliums auszulöschen. Und unsere Brüder und Schwestern brauchen, dass wir an ihrer Seite sind. Und die Christin, die ich in Kaufbeuren getroffen habe, aus Nigeria, die hat mir dann unter Tränen erzählt, nach dem Gottesdienst, sie sagte, ich bin eine von diesen Mädchen. Und meine Freundin, sie hat abgelehnt, Jesus zu verleugnen. Und als ich neben ihr saß, hat man ihr den Kopf abgeschnitten. Und dann habe ich so eine Angst bekommen, dass ich gesagt habe, ich werde Muslima. Und dann konnte ich aus Nigeria fliehen. Jetzt habe ich Asyl hier in Deutschland. Und ich habe gesagt, Jesus hat dir vergeben, Schwester. Ich sagte, ich weiß, dass das in der Bibel steht, aber ich habe Mühe, es in meinem Herzen zu glauben. Wie konnte ich das tun? Wie konnte ich Jesus verraten? Es wäre besser gewesen, ich wäre gestorben. Wie konnte ich nur Jesus verraten? Und das ist das, was wir immer wieder von unseren Brüdern und Schwestern hören. Ich werde Jesus niemals verraten. Lieber geben Sie ihr Leben. Denkt an unsere Geschwister in Nigeria. Es gibt kein Land, in dem die Christen mehr Gewalt erfahren als die Christen in Nigeria. Ich habe noch viele andere Beispiele. Bitte vergesst auch nicht die Christen in Afghanistan. Wer in Afghanistan als Christ erkannt wird, ist tot. Punkt. Und mit den Frauen und Mädchen geschehen schreckliche Dinge, die als Christinnen entdeckt werden. Ganz furchtbare Dinge. Sie brauchen unsere Gebete. Liebe Freunde, ja, unsere Brüder und Schwestern sind in einer riesigen Bedrängnis. Unsere Herausforderung besteht darin, dass wir auf unsere Knie gehen, dass wir uns die Zeit nehmen und sagen, Jesus, ich aber habe für Sie gebetet. Amen. Die Gulschan, die wir getroffen haben, wir haben sie gefragt, was sollen wir denn den Christen in Deutschland sagen? Und sie sagte, möge der Herr euch erinnern, wie es uns geht. Möge der Herr euch erinnern. Bitte vergesst unsere Brüder und Schwestern in Afghanistan nicht. Und bitte, ich möchte euch keine Last auferlegen, aber bitte jeden Tag denkt an sie. Mach's zu einer festen Einrichtung. Deswegen verschicken wir die Gebetsanliegen in Heftform, damit du die auf den Tisch legen kannst. Und dann früh, wenn du zu deinem Frühstücktisch hinrumpelst und noch halb verschlafen bist, dann siehst du schon mal das Heft. Und dieses Heft erinnert dich an deine Brüder und Schwestern. Und dann schlägst du es hoffentlich auch auf und dann wirst du anfangen zu beten. Wir erinnern uns ja, am 15. August 2021 haben die Taliban Kabul eingenommen. Okay, und damit ging das Licht aus in Afghanistan, könnte man sagen. Möchte man meinen, aber das Licht ging nicht ganz aus. Am 15. August 2021, an demselben Tag, kam aus Kabul dieses Foto von einer christlichen Familie, die uns geschrieben haben, der Herr hat uns ein Mädchen geschenkt. Wir wissen nicht, ob dieses Mädchen jemals zur Schule gehen kann. Wir wissen nicht, ob dieses Mädchen jemals seinen Glauben in einer Gemeinde leben kann. Wir wissen überhaupt nicht, wie das Leben dieses Mädchens aussehen wird. Aber für uns war es so, wie wenn der Herr zu uns sagt, fürchtet euch nicht, ich bin bei euch und ich lasse euch nicht im Stich. Amen. Darf ich noch 3 Minuten von eurer Zeit nehmen? 3 Minuten. Das Gleichnis von den Schafen und Wölfen kennt ihr sicherlich alle in- und auswendig. Und ich habe viele Jahre so gebetet für meine Brüder und Schwestern. Lieber Herr Jesus, bitte schütze deine Schafe vor den bösen Wölfen. Und dann wurde ich aufgefordert, vom Team von Open Doors eine Andacht über diesen Text zu halten. Also habe ich mich noch ein bisschen gründlicher damit beschäftigt. Ich weiß nicht, wie oft ich den Text schon vorher gelesen hatte. Und meine Sicht auf diesen Text war eigentlich ganz klar, ganz eindeutig, über viele, viele Jahre, wie das ja manchmal bei uns so ist, mit unserem Bibelverständnis. So, und je länger ich auf diesen Text geguckt habe, umso deutlicher ist mir geworden, dass Jesus hier mit keinem Wort sagt, dass die Schafe vor den Wölfen gerettet werden. Ganz im Gegenteil. Manche werden ins Gefängnis geworfen, manche werden ausgepeitscht, andere werden vertrieben, andere werden ermordet. So, und je länger ich auf diesen Text geguckt habe, umso deutlicher ist es mir geworden, die Schafe müssen gar nicht gerettet werden. Die Schafe sind bereits gerettet. Genau das Gegenteil ist Jesus wichtig. Die Wölfe müssen gerettet werden. Jesus geht es um die Wölfe, denn er sagt ja, nur weil ihr zu mir gehört, werdet ihr vor Machthabern und Königen verhört werden. Das sind die Wölfe. Das sind die, die uns auspeitschen, die, die uns ins Gefängnis werfen. Das sind die Wölfe, das sind die Verfolger. Nur weil ihr zu mir gehört. Dort, bei den Wölfen, werdet ihr meine Botschaft bezeugen, denn sie, die Wölfe und alle Völker, müssen von mir erfahren. Meine Wahrnehmung von diesem Gleichnis hier war immer, hier sind die Schafe und die sind auf der Flucht und sie rennen und hinter ihnen sind die Wölfe her und sie werden sie jetzt gleich in der nächsten Minute in Stücke reißen. Und je länger ich auf diesen Text geguckt habe, umso deutlicher ist mir wieder geworden, genau das Gegenteil stimmt. Die Schafe sind gar nicht auf der Flucht. Und sie sind auch nicht irrtümlich unter die Wölfe geraten, dass Jesus sie retten müsste. Nein, Jesus sagt, siehe, ich sende euch mitten unter die Wölfe. Es ist seine Absicht, dass die Schafe mitten unter den Wölfen sind. Denn nur so können die Wölfe gerettet werden. Wir müssen ganz anders beten für unsere Brüder und Schwestern. Nicht Herr Jesus, rette sie vor den Wölfen, sondern Herr Jesus, gib ihnen Mut und Durchhaltevermögen, dass sie trotz der Gefahren, trotzdem, dass sie den Tod vor Augen sehen, dass sie den Wölfen das Evangelium verkündigen. Amen. Herr Jesus, wir bitten dich jetzt für die Fariba im Iran, dort im Gefängnis und für all die anderen Christinnen und Christen, die dort inhaftiert sind. Herr, wenn sie heute ihre Hände zu dir heben, dann langen ihre Hände nicht ins Leere, sondern du bist da. Und wir beten nur, Herr, lass sie das spüren, dass sie nicht alleine sind und dass wir an ihrer Seite stehen. Und Herr Jesus, dass du bei ihnen bist. Amen.